die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Dominik Rolli. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den israelisch-französischen Bergbauunternehmer Benny Steinmetz bestätigt. Die Vorinstanz hatte Steinmetz wegen Bestechung fremder Amtsträger zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem hatte die Vorinstanz eine Schadenersatzzahlung von 50 Millionen Franken angeordnet. Da gab das Bundesgericht der Beschwerde von Steinmetz recht. Die Höhe des Schadenersatzes muss jetzt neu definiert werden. Die Straftaten von Steinmetz gehen auf die Jahre 2006 bis 2012 zurück. Es ging dabei um Schürfrechte von Eisenerzlagerstätten in Guinea. Benny Steinmetz soll einer Ehefrau des guineischen Präsidenten mehrere Millionen Dollar gezahlt haben. Die Stadt Zürich will nun doch kein Containerdorf für Asylsuchende auf dem Hartturm-Areal bauen. Weil dort ein Stadion geplant ist, wäre die Nutzungsdauer begrenzt und die Kosten zu hoch, schreibt die Stadt zur Begründung. Die Idee war zuvor schon bei Anwohnerinnen und Anwohnern auf Widerstand gestoßen. Diese wies das zuständige Gericht aber ab und gab der Stadt die Baubewilligung für das Containerdorf. Nationalratspräsidentin Maya Riniker wird nächste Woche Japan besuchen. Im Zentrum der Reise steht laut einer Mitteilung der Parlamentsdienste die Pflege der bilateralen Beziehungen zwischen Japan und der Schweiz. Diese bestehen seit über 60 Jahren. Riniker und ihre Delegation werden während ihres Aufenthaltes die Städte Tokio, Kyoto und Osaka besuchen. Und auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit dem Präsidenten des japanischen Unterhauses sowie mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Ministerien. Zum Abschluss ihres Besuches nimmt Riniker an der Eröffnung der Weltausstellung in Osaka teil und wird dort den Schweizer Pavillon einweihen. In den USA ist offenbar der Chef des Geheimdienstes NSA entlassen worden. Das melden diverse Medien. Timothy Haw war erst vor einem Jahr zum Chef des NSA ernannt worden. Warum er von der Trump-Regierung nun gefeuert wird, ist nicht klar. Der NSA ist einer der größten Geheimdienste in den USA. Er ist zuständig für die Überwachung von elektronischer Kommunikation. Kritik kam von Demokraten im Repräsentantenhaus. Die Entlassung des NSA-Chefs gefährde die Sicherheit des ganzen Landes, sagte der demokratische Abgeordnete Jim Himes. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 11.910 Punkten, 3% im Minus. Der Euro wird zu 93,92 Rappen gehandelt, der Dollar zu 85,52 Rappen. Und das Wetter heute und morgen ist es sonnig und am Nachmittag gibt es jeweils 20 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Patrick Seiler.
Kultur kompakt.
Willkommen zu dieser Sendung. Ich bin Enora Maurer. Und heute geht's um zwei neue Ausstellungen. Einerseits im Kunsthaus Zürich, das zeigt Werke vom Schweizer Künstler Roman Signer in einer großen Ausstellung mit dem Titel Landschaft. Und das Richard-Wagner-Museum hat eine neue Sonderausstellung, in der Jüdinnen und Juden auf die Judenfeindlichkeit des Komponisten blicken. Und dann geht's noch um einen Film, der Potenzial hat, Kult zu werden. Roman Signer, das ist einer der großen Namen der Schweizer Kunst. Seit mehr als 50 Jahren begeistert er das Publikum mit Kunstaktionen, die den klassischen Skulpturbegriff durchrütteln. Bei Signer fliegen Tische und sprudelt Wasser aus Gummistiefeln. Das Kunsthaus Zürich zeigt jetzt eine große Ausstellung von Roman Signer. Alice Henkes.
Landschaft heißt die Ausstellung knapp.
Ja, das war meine Idee, als ich diesen Raum gesehen habe. Habe ich natürlich sofort gedacht, es wäre eine Möglichkeit, das als Landschaft zu bezeichnen, weil ich gerne in der Landschaft auch Skulpturen inszeniere. Ja.
Sagt Roman Signer. Er möchte, dass man im Saal zwischen seiner Kunst spazieren gehen kann. Im großen Ausstellungssaal, den man selten so licht und weit und leer gesehen hat. Die Kunstwerke stehen verteilt im Raum, wenige Fotos an den Wänden, Filme sind nur in einem kleinen Nebenraum zu sehen. Wer erwartet, dass es zischt und knallt und sprudelt, muss umdenken Roman Signer tritt hier ganz ruhig auf. Gleich neben dem Eingang hängt, in luftiger Höhe, ein Koffer an der Wand mit Gummiseilen befestigt.
Koffer ist für mich ein Reisebegleiter. Koffer kommen in meiner Arbeit ziemlich häufig vor. Es gibt auch einen Film, den hat ein Freund gemacht von mir, der hieß Signers Koffer. Dem ist aufgefallen, dass sehr vieles mit Koffern zu tun hat, mit Reisen.
Das Reisegepäck ist also parat. Es kann losgehen. Auf eine Reise durch 50 Jahre schaffen. Aber Achtung, die Ausstellung ist keine Retrospektive.
Es ist nicht retrospektiv. Es hat zwei, drei ältere Arbeiten, aber die meisten sind sehr aktuell.
Neu ist zum Beispiel das Kajak, das mit Schläuchen gefüllt ist, durch die Wasser gepumpt wird. Durch die Schubkraft des Wassers gerät das Kajak in Bewegung.
Zuerst war das für mich nur ein Sportgerät. Ich habe dann keine Kunst damit gemacht. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo es in einen anderen Raum gegangen ist. Hochgestochen würde man sagen, ein metaphysischer Raum.
So wie mit dem Kajak ist es mit vielen Objekten. Roman Signer nimmt sie aus der Alltagswelt und transportiert sie in eine andere Welt. Ganz buchstäblich, indem er Tische und Stühle mit kleinen Helikopterrotoren ausstattet oder an Heliumballons bindet. Oder auch im übertragenen Sinn. In der Ausstellung muss man sich die Bewegung der meisten Objekte vorstellen. Man wird gewissermaßen zum Mitspieler in einem großen Kunstspiel. Denn was weiterhin so ist, auch wenn Signer hier ruhiger daherkommt, Signers Arbeiten haben etwas Spielerisches. Das Spiel, wie Signer es auf intelligente Weise betreibt, kann den Blick öffnen und neue Sichtweisen möglich machen. Das macht Signers Arbeit und das macht diese Ausstellung sehr anregend. Auf seine unaufgeregte Art vermittelt Roman Signer, dass es immer einen Weg gibt, auch wenn der vielleicht ein wenig kurios ist. Die einzige Arbeit, für die Roman Signer eine kleine Koje hat bauen lassen, ist übrigens ein Christbaum, der an der Vernissage in Bewegung gesetzt wird.
Dieser Christbaum werde ich am Abend in Bewegung versetzen, hat einen Motor, wird sich schnell drehen, dann werden die Kugeln wegfliegen. Also Christbaum darf jetzt mal etwas anderes machen mit den Kugeln, als was er immer dazu gezwungen wird. Er befreit sich von den Kugeln. Ja, vielleicht ist das ein Traum vom Christbaum.
In der Ausstellung wird der Christbaum sich dann langsam weiterdrehen, umgeben von den abgeschüttelten Kugeln.
Da werden für einmal die Träume des Christbaumes wahr. Wenn Sie durch die Landschaft von Roman Signer spazieren wollen, die Ausstellung im Kunsthaus Zürich ist bis am 17. August geöffnet. Dann gehen wir nach Luzern, ins Richard-Wagner-Museum. Vor 2 Jahren eröffnete es eine neue Dauerausstellung. Diese geriet schon bald in Kritik. Die Judenfeindlichkeit des Komponisten werde zu wenig thematisiert. Auch die Stadtregierung und das Stadtparlament von Luzern waren dieser Meinung. Sie gaben eine wissenschaftliche Aufarbeitung in Auftrag zu Wagners Zeit in Luzern. Als ersten Zwischenschritt in dieser Aufarbeitung gibt es nun eine neue Sonderausstellung im Richard-Wagner-Museum. Christian Oechtlin berichtet.
6 Jahre lang lebte Richard Wagner im imposanten Landhaus auf der Halbinsel Tripschen in Luzern von 1866 bis 1872. Hier vollendete er einige seiner Meisterwerke. Er arbeitete in Luzern aber auch an seinem antisemitischen Pamphlet mit dem Titel «Das Judentum in der Musik», eine Schrift, die seine Judenfeindlichkeit schwarz auf weiß belegt. Die neue Ausstellung wolle die jüdische Perspektive auf das Thema bieten, sagt die Kuratorin der Ausstellung Franziska Gallusse. Über Wagner und seinen Antisemitismus sei zwar schon viel publiziert worden.
Wie äußert sich Wagners Antisemitismus? Findet er sich in seinem Werk wieder? Was sind die Gründe für Wagners Antisemitismus? Und wir wollten eben, dass man das mal dreht. Also nicht immer zu zeigen, was ist denn Wagners Psychologie dahinter, sondern wie gehen denn Jüdinnen und Juden damit um?
Dabei geht es noch nicht explizit um Wagners Zeit in Luzern. Bei der Konzeption der Ausstellung hat das Museum eng mit der Richard-Wagner-Stätte in Graupa in der Nähe von Dresden zusammengearbeitet. Für die Ausstellung seien jüdische Positionen aus den letzten fast 200 Jahren zusammengetragen worden, auch von Zeitgenossen Wagners.
Wir haben festgelegt, welche Personen wir zeigen wollen. Da musste man natürlich erstmal ganz viel lesen, Quellenarbeit leisten, bevor man sich getroffen hat. Und jetzt haben wir ungefähr 30 Menschen der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgewählt, die sehr unterschiedliche Meinungen zu Wagner und seinem Antisemitismus aufzeigen.
Vom Dirigenten Hermann Levi, der Wagner sogar verteidigt habe, über den jüdischen Schriftsteller Berthold Auerbach, der sich mit dem Komponisten zerstritten habe, bis hin zu Musikerinnen und Musikern, die Wagners Werke nicht spielen oder singen wollten. Porträtiert werden diese Menschen auf großen Text- und Bildtafeln mit Ton- und Videobeispielen. Hören und sehen können die Besucherinnen und Besucher, aber auch Interviews, die extra für die Ausstellung geführt worden sind. Nicht nur mit Kulturschaffenden, sagt Kuratorin Franziska Gallusser.
Wir haben zum Beispiel auch einen Augenarzt aus Zürich dabei oder eine orthodoxe Frau, die in Zürich-Enge wohnt, die ursprünglich aber aus Luzern stammt. Aber auch dabei ist der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, Ralf Friedländer, was uns sehr gefreut hat. Also er ist für das Interview extra ins Museum gekommen.
Die Sonderausstellung ist ein erster Schritt. In einer nächsten Forschungsarbeit soll der Fokus dann auf Luzern gelegt werden. Dabei geht es zum einen um Wagners Pamphlet von 1869 und darum, was die Luzerner Bevölkerung darüber gedacht hat. Zum anderen soll die Entstehungsgeschichte des Wagner-Museums beleuchtet werden. 1931 habe die Stadt Luzern das Anwesen gekauft, sagt Museumsleiterin Monika Sigrist.
Dann ist es darum gegangen, das Richard-Wagner-Museum einzurichten und wir müssen Gegenstände haben und müssen oder auch wollen mit Bayreuth Kontakt aufnehmen. Und Bayreuth war zu dieser Zeit eine Hochburg vom Nationalsozialismus. Also Adolf Hitler ist dort ein- und ausgegangen. Und darum ist das auch für unser Haus eigentlich wichtig zu wissen, wie ist die Entstehung von dem Richard-Wagner-Museum ganz genau.
Die Resultate dieser Forschungsarbeit sollen im nächsten Jahr vorliegen. Und zu diesen soll es dann eine weitere Sonderausstellung im Museum geben.
Diese erste Sonderausstellung mit dem Titel «Tabu Wagner» im Richard-Wagner-Museum läuft noch bis im November.
SRF 2 Kultur.
Vision du réel. Sichtweisen auf die Wahrheit oder Blick auf das Reale. So heißt das größte Dokumentarfilmfestival der Schweiz. Heute Abend beginnt das Festival Vision du Réel in Nyon. SRF-Filmredaktor Georges Wirsch hat mit der Festivalleiterin Émilie Bugès über das Festival gesprochen. Und er wollte wissen, welchen Stellenwert hat der Name des Festivals Vision du Réel oder eben Sichtweisen auf die Wahrheit?
Ich würde auf jeden Fall mich mehr auf diese Idee von Sichtweisen interessieren als auf diese Idee von Wahrheit, die mich sowieso scheint unmöglich zu greifen und zu verstehen und die sowieso subjektiv ist. Das heißt, für mich geht es wirklich darum, und das ist unsere Position und unseren Job, Filme zu teilen, die Sichtweise von unterschiedlichen Leuten vertreten.
Also eine Vielfalt der Sichtweisen und trotzdem, wenn wir von einer Verunsicherung reden, was die Echtheit, was die Wahrheit anbelangt, welche News stimmen, welche nicht, das kann ja auch Dokumentarfilme betreffen. Das heißt, sie visionieren sehr viel, sie haben Eingaben so viele wie noch nie, dass man auch vielleicht Dinge sichtet, von denen man den Wahrheitsgehalt anzweifeln muss.
Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, es gibt wirklich eine sehr starke Subjektivität und deswegen ist es die Wahrheit, die zu jemandem gehört. Das heißt, wir verstehen die Filme auch so in dieser Idee, dass sie von jemandem gemacht werden und vertreten werden, verteidigt werden. Tatsächlich aber sind wir auch eine Gruppe, eine breitere Gruppe. Und für mich ist es sehr wichtig, dass wir alle zusammen mit unseren Kollektiven klug sein, denken können und uns die richtige Frage stellen können.
Sie haben von Subjektivität geredet. Jetzt gibt es Dokumentarfilme in allen Farben und Formen. Es gibt sehr intime Filme, die aber auch vom Politischen erzählen können. Es gibt Filme, die können von Unterdrückung erzählen und das auf eine mutige Weise machen. Sehen Sie bei der jetzigen Ausgabe, bei dem aktuellen Dokumentarfilm schaffen gewisse Trends diesbezüglich, dass auf eine Art mehr gefilmt wird im dokumentarischen Bereich als eine andere? Oder sehen Sie vor allem die Vielfalt?
Also ich sehe vor allem die Vielfalt und ich suche vor allem die Vielfalt, weil ich habe das Gefühl, wir haben dieses Jahr zum Beispiel 129 neue Filme aus 3437 Einreichungen und es ist mir sehr wichtig, dass wir tatsächlich diese Vielfalt einfach vertreten im Programm. Es gibt aber natürlich eine gewisse Anzahl von Trends oder von Topics, die von Themen, die jedes Jahr einfach vorkommen, wie zum Beispiel natürlich Migration, wie Familiengeschichten, wie unterschiedliche Kriege natürlich und in den letzten Jahren natürlich auch so Filme, die mit Ukraine oder mit Russland oder mit Israel und Gaza zu tun haben. Das ist logisch auch.
Haben Sie da auch Filme im Programm, die Kontroversen auslösen können, potenziell?
Ja, also ich meine, das ist again eine Frage der Subjektivität. Natürlich kann irgendjemand offensiert sein von irgendeiner Thematik, kann auch offensiert sein von die Beziehung zwischen einer Filmemacherin und ihrer Mutter, die im Film gezeigt wird. Tatsächlich gibt es immer Filme, die eine gewisse, und das ist natürlich auch eine Besonderheit von uns, wir suchen keine, also wie gesagt, immer noch bei der Subjektivität und es gibt Meinungen und es kann natürlich sein, dass Leute im Publikum eine andere Meinung haben als die Filmemacher oder die Protagonisten eines Films und ich finde das eine Bereicherung, ich finde das einfach spannend und das ist auch, dafür hat man auch Gespräche nach den Filmen, das heißt, es ist wirklich ein Raum, wo man austauschen kann und nachdenken kann und hoffentlich auch sich zuhören kann.
Emilie Bugès, sie ist die Leiterin des internationalen Dokumentarfilmfestivals Vision du Réel in Nyon. Das Festival beginnt heute mit der Weltpremiere von Blame. Der Schweizer Regisseur Christian Frey zeigt die Beziehungen auf zwischen Wissenschaft, Politik und Medien im Kontext der Covid-19-Pandemie. Das Festival dauert bis am Sonntag, 13. April. Wir bleiben beim Film und kommen zu einem cineastischen Großerfolg aus Frankreich, der jetzt auch in den Deutschschweizer Kinos läuft. L'amour ouf heißt er und für viele junge Menschen ist er bereits jetzt ein Kultfilm. L'amour, da erübrigt sich jede Übersetzung, ouf hingegen, das ist kein Stoßseufzer, sondern das bedeutet schlicht fou, also verrückt, aber in Jugendsprache mit umgekehrten Silben. Verrückt, verrückt eben, ouf. Wer nun aber wen liebt in L'amour ouf und warum das beim französischsprachigen Publikum so gut angekommen ist, dazu SRF-Filmredaktor Georges Wersch.
Eyes Without a Face, Billy Idol. Bien sûr, die Romanze spielt in den 80ern, da müssen die Pop-Hits der Zeit mit rein. Und zwar laut, in feurigen Farben, Breitbild, über 2 Stunden lang. Denn in L'amour ouf gilt plus grand que la vie, toujours. Die Handlung, stark verkürzt, Boy meets Girl. Garçon rencontre fille, unsterbliche Liebe trotz Hindernissen. Doch zuerst Frage an den Autor und Regisseur Gilles Lelouch. Warum die prominenten Popsongs? Darum, weil ich meine Dialoge immer zu Musik schreibe, sagt Lelouch, schon fast wie ein Psychopath.
Donc moi j'écris, quand j'écris mes dialogues, je les écris en musique. Un peu comme un psychopathe, hein. Je peux écouter, si un titre m'inspire, en tout cas me met dans le... La bonne direction de la scène, je peux l'écouter 50 fois de suite. Il faut surtout pas que ce soit un autre morceau qui passe.
Wenn ich das richtige Stück habe, dann höre ich das 50 Mal in Folge. Und ja, kein anderes. Sei es auch noch so kitschig. Nun aber Auftritt Romeo et Juliette. Elle et lui. Als Teenager begegnen sie sich erstmals. Sie ist soeben von der katholischen Schule geflogen und er, Sohn eines Fabrikarbeiters, gefällt sich als harter Kerl. Aber wie heißen die beiden eigentlich richtig?
Jacqueline, on y va?
Jacqueline? Il y a encore des gens vivants qui s'appellent Jacqueline.
C'est marrant. Toi, tu t'appelles comment, l'abruti?
Clotaire, si tu veux savoir.
Et là, tu as ce foutre de ma galère qui s'appelle Clotaire?
Ben, moi, je t'appellerai Jacqueline.
Ben, moi, je t'appellerai jamais.
Das hat gesessen. Für mich bist du Jackie, sagt Clotaire. Und für mich bist du niemand, schießt Jacqueline zurück. Volltreffer. Aber sag nie, niemand. Denn ja, Jackie und Clotaire verhaken sich dennoch ineinander, kompromisslos, dauerhaft, auch dann, als Clotaire kriminell wird. Ob ballernde Gangster mit blutenden Schläfen oder zuvor hüllenloser Beischlaf im knallgelben Rapsfeld, in L'amour ouf passiert alles in Großbuchstaben. Der Film ist Videoclip, Comicstrip, Fotolove Story. Und das ist natürlich etwas viel, sagt Gilles Lelouch, aber er habe auch 17 Jahre lang daran geschrieben.
Encore une fois, il y a 17 ans d'idées notées sur des calepins, donc peut-être qu'au bout d'un moment, c'est un peu beaucoup. Mais ça a rien à voir. Si vous aviez vu la version longue, c'était bien pire que ça. Il a fallu que je calme mes ardeurs.
Ihr hättet die lange Version sehen sollen. Noch viel brutaler. Ich muss mich echt zurückhalten. Sagen wir es so, L'Amour Ouf ist episch und packend genug, so wie er jetzt ist, weil das Gleichgewicht stimmt zwischen den Schmetterlingen im Bauch und den Schlägen in die Magengrube und weil der Film auf ein grandioses Finale zusteuert. Romanze verspricht der Film, intensivste Gefühle liefert er. Gilles Lelouch gelingt so das gängigste und zugleich schwierigste. Er fängt die Funken einer unsterblichen Liebe ein, macht Munition daraus und zündet ein Großleinwandfeuerwerk. Voller Liebe zum Kino und voller Liebe zur Liebe. Zum Beispiel in einer Szene, in der Clotaire das Lieblingsdessert von Jacqueline, es ist Flan Caramel, gleich kartonweise aus einem Laster klaut, mit dem ganzen Stapel Puddingbecher dann in die rappelvolle Mensa rennt, ihn Jackie auf den Tisch knallt und meint: Guten Appetit, meine Liebe.
Bon Appetit, mon amour.
L'amour ouf läuft jetzt in vielen Kinos der Deutschschweiz. Und damit sage ich au revoir et à bientôt. Mein Name Enora Maurer.
Thank you. 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Bonjour. Frühfranzösisch ist ein heißes politisches Eisen in der Deutschschweiz. Erst kürzlich in Appenzell Ausroden.
Monsieur le Président, kann man so sagen, oder? Oder vielleicht auch, wenn ich auf die Rechtsseite schaue, Monsieur le Landamann. Ob es ein französisches Wort gibt für Landamann, weiss ich nicht.
Frühfranzösisch auf dem Prüfstand. Wie fallen die Reaktionen in der Romandie aus? Unser Schwerpunkt. Gezerre um Grönland. Was bewirken die unverhohlenen Drohungen der USA? Es schweisse Dänemark und Grönland zusammen, sagt unser Korrespondent. Und zähe Frauen im Fußball. Die Trainerin der IB-Frauen Imke Wöbenhorst. Sie weiß genau, wer leidensfähiger ist.
Da ist ein Riesenunterschied, die Leidensbereitschaft. Wohin gehen Frauen wirklich sagen, jetzt Imke, einer geht noch, ein Lauf geht noch. Sagen die Männer schon, ah, das war auch schon ganz schön viel, Imke.
Imke Wübenhorst ist Gast im Tagesgespräch um 1. Verantwortlich heute für das Rendezvous ist Philipp Fontana. Im Studio begrüßt sie Radka Laubacher. Wir beginnen mit den Nachrichten des Vormittags und diese hat Dominik Rolli.
Bei den am Mittwoch angekündigten US-Zöllen auf Produkte aus aller Welt waren zwei wichtige Bereiche nicht betroffen, die Pharma- und die Halbleiterindustrie. Doch auch diese beiden Branchen müssen sich auf zusätzliche Zölle gefasst machen. Diese würden bald eingeführt, sagte Donald Trump vor Medienschaffenden an Bord des Präsidentenflugzeugs. Pharmazölle würden in einem Ausmaß eingeführt, wie man es noch nie vorher gesehen habe, sagte Trump. Und Zölle auf Chips würden schon sehr bald kommen. Aktien von Unternehmen in der Branche verloren nach Trumps Äußerungen an Wert. Sando, Novartis, Alcon, Straumann, Lonza, Roche und Sonova verloren bis zu 3,8%. Als Reaktion auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump verhängt China ebenfalls Zölle von 34% auf alle Waren aus den USA. Das gab das chinesische Finanzministerium bekannt. Die Zölle würden ab dem 10. April erhoben, hieß es. Auf praktisch alle Importe in die USA werden künftig Zölle fällig, wie Präsident Trump diese Woche angekündigt hat. Die Höhe der Zölle ist aber von Land zu Land unterschiedlich. Chinesische Waren will Trump mit 34% Zoll belegen, zusätzlich zu den Zöllen, die bereits in Kraft sind. Damit werden chinesische Waren bei der Einfuhr in die USA künftig mit 54% besteuert. Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe im Gazastreifen. Konkret weitet sie ihre Bodenoffensive im Norden aus. Bei Einsätzen in Gazastadt seien Terroristen ausgeschaltet und Infrastruktur der islamistischen Hamas zerstört worden. Die palästinensische Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldet, mehrere Dutzend Menschen seien bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz davon gesprochen, dass umfangreiche Gebiete im Gazastreifen erobert und zu Sicherheitszonen umfunktioniert werden sollten. Israel hatte erneut die Evakuierung mehrerer Gebiete im Gazastreifen angeordnet. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den israelisch-französischen Bergbauunternehmer Benny Steinmetz bestätigt. Die Vorinstanz hatte Steinmetz wegen Bestechung fremder Amtsträger zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem hatte die Vorinstanz eine Schadenersatzzahlung von 50 Millionen Franken angeordnet. Da gab das Bundesgericht der Beschwerde von Steinmetz recht. Die Höhe des Schadenersatzes muss jetzt neu definiert werden. Die Straftaten von Steinmetz gehen auf die Jahre 2006 bis 2012 zurück. Es ging dabei um Schürfrechte von Eisenerzlagerstätten in Guinea. Steinmetz soll einer Ehefrau des guineischen Präsidenten mehrere Millionen Dollar gezahlt haben. Es bleibt dabei, das UVEC, das eidgenössische Mediendepartement, hat die Konzession für das Regionalfernsehen in der Region Biel erneut an Canal B vergeben, das heißt es in einer Mitteilung des Bundes. Das Departement hatte die Konzession im Januar 2024 erstmals an Canal B vergeben. Gegen diesen Vergabeentscheid legte die bisherige Konzessionärin Télé-Bilinc Beschwerde ein. Das Bundesverwaltungsgericht stellte danach fest, dass beide Bewerbungen weitgehend gleichwertig seien und wies den Fall ans UVEC zurück. Dieses kam bei der Neubeurteilung zum Schluss, dass Kanal B die Medienvielfalt in der Region stärker bereichere als Télé-Bilinc. Denn Kanal B sei strukturell unabhängiger. Télé-Bilinc gehört zur Gassmann-Gruppe, zu der auch das Bieler Tagblatt und der Radiosender Kanal 3 gehören. Gegen den Entscheid kann erneut Beschwerde eingereicht werden. In der Schweiz waren Ende März etwas weniger Menschen arbeitslos als noch im Februar, das sagt der Bund. Knapp 133.000 Menschen waren in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, also auf dem RAV, als arbeitslos gemeldet, knapp 3.000 weniger als noch einen Monat vorher. Die Arbeitslosenquote ist hingegen gleich geblieben mit 2,9%. Die Schweizer Hotels haben im Februar zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr wieder weniger Übernachtungen verzeichnet. Die Logiernächte nahmen um knapp 3% ab im Vergleich zum Februar letztes Jahr. Insgesamt wurden 3,4 Millionen Logiernächte gezählt. Grund für diesen Rückgang seien die Gäste aus der Schweiz. Sie haben deutlich weniger in Schweizer Hotels gebucht als noch letztes Jahr, schreibt das Bundesamt für Statistik. Positiv sieht es weiterhin bei Gästen aus den USA aus. Da gab es eine kräftige Zunahme der Logiernächte im Vergleich zum letzten Jahr. Und das Wetter heute Nachmittag und morgen scheint die Sonne den ganzen Tag. Erst gegen am Morgenabend ziehen im Osten Wolkenfelder auf. Es wird jeweils warm mit 20 bis 23 Grad.
Parlez-vous français? Wenn ja, wann haben Sie es gelernt? Schon in der dritten Klasse in der Schule, in der fünften oder erst ab der Oberstufe? Die Frage, wann welche Fremdsprache gelernt werden soll, führt immer wieder zu Diskussionen, auch politischen. Gerade das Frühfranzösisch steht zur Debatte. Jüngst hat das Kantonsparlament Appenzell-Ausserrhoden darüber diskutiert und beschlossen, dieses abzuschaffen. Noemi Ackermann.
Zum Auftakt der Sitzung begrüßte der zuständige Bildungsdirektor Alfred Stricker die Parlamentarier und Parlamentarierinnen entsprechend dem Sitzungsthema.
Monsieur le Conseil cantonal Appenzell-Ausserrhoden, Monsieur le Président, kann man so sagen, oder? Oder vielleicht auch, wenn ich auf die Rechtsseite schaue, Monsieur le Landamann. Ob es ein französisches Wort gibt für Landamann, weiss ich nicht.
Die Debatte im Kantonsparlament war emotional. Ab wann soll Französisch unterrichtet werden? Die parteiunabhängige Kantonsrätin Sandra Weiler hatte den Vorstoß mit eingereicht.
Unser Ziel ist es, Kind und den Lehrpersonen die Möglichkeit zu bieten, in der Primarschule den Fokus wieder auf Grundkompetenzen zu legen und die Überforderung der Kinder zu vermeiden.
Unterstützung kam vor allem von bürgerlicher Seite, etwa von Astrid Bischoff von der FDP.
Es geht nicht darum, das Französisch abzuschaffen. Wir wollen aber die Effizienz von unserem Bildungssystem optimieren.
Daher sei es richtig, erst später in der Oberstufe Französisch zu lernen. Auf der anderen Seite bei der SP Samangar den nationalen Zusammenhalt gefährdet. So sagte Judith Ecker.
Es ist ein Signal an die Westschweiz. Es ist ein zweites Signal an die Westschweiz, dass wir Englisch vorziehen. Und das ist für unsere Compatrioten und in SVP-Deutsch wahrscheinlich Miteidgenossinnen und Miteidgenossen ist es ein Signal. Es ist ein Schlag ins Gesicht von der Romandie.
Schlussendlich stimmte das Kantonsparlament der Motion zu. Diese verlangt, dass Französisch erst ab Oberstufe unterrichtet werden soll. Die Debatte in Appenzell-Ausserrhoden ist nicht die einzige, die aktuell läuft. Auch in anderen Kantonen sind Vorstöße hängig. Und das, obwohl die Bundesverfassung den Kantonen vorschreibt, dass die Schulsysteme harmonisiert werden müssen. Die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren EDK hatten sich zudem 2004 auf eine Sprachenstrategie verständigt, die vorsieht, dass eine zweite Landessprache und Englisch ab Primarschulstufe unterrichtet werden. Der Präsident der EDK, der Walliser Christoph Dachble, schreibt auf Anfrage, die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts sei nicht nur die Umsetzung des Verfassungsauftrags, sondern auch eine wichtige Grundlage für den Zusammenhalt der Schweiz. Ja zu zwei Fremdsprachen auf Primarstufe, sagt auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH, wie der Leiter Pädagogik Beat A. Schwendimann sagt.
Der LCH hat sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass zwei Fremdsprachen umgesetzt werden, insbesondere mit dem Fokus auf einer Landessprache.
Es brauche genügend Unterrichtsstunden pro Woche, so der LCH. Dafür wiederum bräuchte es genügend ausgebildete Lehrpersonen. Aber die fehlen, so Beat A. Schwendimann.
Es ist schwierig, qualifizierte Lehrpersonen auf der Primarstufe zu finden, die Französisch unterrichten können, weil an gewissen PHs Französisch als Fremdsprache abgewählt werden kann, zugunsten zum Beispiel vom Englisch, das deutlich beliebter ist.
Das führe dazu, dass immer wieder auch Lehrpersonen Französisch unterrichten würden, die dafür gar kein Diplom hätten. Wenn die Qualität des Sprachunterrichts durch zu wenig ausgebildete Lehrpersonen leidet, werden Rufe nach Abschaffung von Französisch auf Primarschulstufe wohl noch lauter.
Inlandredaktorin Noemi Ackermann. Auch im Kanton Schwyz steht das Frühfranzösisch zur Diskussion, wie heute bekannt wurde. Die Verschiebung in die Oberstufe soll geprüft werden. Die Abschaffung des Frühfranzösisch in Appenzell-Ausserrhoden wurde, Zitat, als ein Schlag ins Gesicht der Westschweiz kritisiert. Ich habe vor der Sendung unseren Westschweiz-Korrespondenten Roman Fielinger gefragt, wird das wirklich so wahrgenommen?
Nun, begeistert ist man nicht, aber einen Aufschrei hat diese Entscheidung des kleinen Halbkantons Appenzell-Ausserrhoden in der Romandie auch nicht ausgelöst. Man hat sich hier in der Westschweiz ein Stück weit daran gewöhnt, dass viele Deutschschweizer Kantone in der Primarschule zuerst Englisch einführen und erst dann Französisch. Mir scheint, man nimmt hier die Ostschweizer Skepsis gegenüber dem Frühfranzösisch zur Kenntnis, wenn auch mit einem gewissen Unverständnis.
Und umgekehrt, wie sieht es in der Romandie aus? Ist das Frühdeutsch ähnlich umstritten wie Frühfranzösisch in der Deutschschweiz?
Nein, interessanterweise nicht. Alle frankophonen Kantone beginnen bereits in der dritten Klasse mit dem Deutschunterricht und erst in der fünften mit Englisch. Ich habe den Eindruck, Deutsch sei in der Romandie sogar eher auf dem Vormarsch. Im Kanton Neuenburg zum Beispiel treibt man ein ehrgeiziges Immersionsprojekt in der Primarschule voran. Knapp ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler dort lernen auch Mathe oder Geschichte auf Deutsch. Und im Kanton Waadt spricht man sogar darüber, Schweizerdeutsch in der Primarschule zu unterrichten.
Gleichzeitig gelten die Romos ja als ausgesprochene Deutschmuffel. Stimmt das?
Es ist schon so, es gibt kaum Romos, die beispielsweise in Gesprächen mit mir auf Deutsch wechseln würden. Andererseits höre ich vor allem von jüngeren Leuten in der Romandie immer wieder, wir mögen Deutsch zwar nicht besonders, aber wir wissen, dass es für unsere berufliche Zukunft wichtig ist. Viele hier sind sich bewusst, dass sie mit Französisch innerhalb der Schweiz in der Minderheit sind und dass sie im Arbeitsleben mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann Deutschsprachigen begegnen werden. Zudem ist Deutsch zu können in der Westschweiz auf dem Arbeitsmarkt ein gutes Argument bei Stellenbewerbungen.
Die Tatsache also, dass Deutschschweizer und Romos sich oft auf Französisch oder Englisch und eher selten auf Deutsch unterhalten, was hat das mit uns Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern zu tun?
Ich habe genau diese Frage vor kurzem Raphael Bertele gestellt. Er ist Professor für Mehrsprachigkeit an der Universität Freiburg. Und er meinte, da wir Schweizerdeutsch als Muttersprache hätten, sei bei uns die Loyalität zur deutschen Standardsprache wohl kleiner als jene der Romans zum Französischen. Die Romans können bei einem Gespräch mit Deutschschweizern ja in ihrer Muttersprache bleiben, während wir so oder so die Sprache wechseln und Hochdeutsch sprechen müssen. Das begünstigt wohl, dass wir Deutschschweizer eher die Sprache wechseln als die Romans.
Westschweiz-Korrespondent Roman Fielinger. Uhr, Rendezvous gleich hier bei uns. In Italien erfinden sich die Lega und ihr Chef Matteo Salvini einmal mehr neu, Richtung rechts. Und das führt zu erheblichen Spannungen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Analyse. Der lange Arm von Donald Trump reicht bis zur ETH. Die Hochschule hat einen Fragebogen erhalten, wie sie mit Inklusion und Gleichstellung umgeht. Die Antwort der ETH gleich im Rendezvous. Und dann, noch ist die Schweinepest nicht in der Schweiz aufgetreten, es scheint aber nur eine Frage der Zeit. Hunde und Drohnen kommen zum Einsatz. Im Bündner Südtal Misox wird der Ausbruch der Seuche bei Wildschweinen geübt. Die Reportage später in der Sendung. Grönland, die größte Insel der Welt, steht weiter im Mittelpunkt eines geopolitischen Dramas. Vor knapp einer Woche besuchte US-Vizepräsident J.D. Vance die Insel und teilte verbal gegen Dänemark aus. Dänemark habe zu wenig in Grönland und seine Sicherheit investiert. Deshalb würden die USA die Kontrolle über Grönland haben wollen. Nun eilte gestern Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf die Insel, um ihre Haltung gegenüber den US-Übernahmeplänen deutlich zu machen.
You cannot annex another country, not even with an argument about international security.
Man könne nicht andere Länder annektieren, auch nicht mit dem Argument der internationalen Sicherheit, so Mette Frederiksen. Frage an unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Verändert die Kontroverse um Grönland in Dänemark gerade etwas ganz grundsätzlich?
Ja, und das in einem Ausmaß, das bis vor kurzem so noch völlig undenkbar war. Dazu gehört also einmal dieser feindliche Anspruch auf einen Teil des dänischen Territoriums durch die USA, das ja jenem des russischen Präsidenten auf die Ukraine um ein Vielfaches übersteigt, was die Fläche betrifft. Und dazu gehört auch die wachsende Einsicht in Kopenhagen, dass bald 98% der Fläche des dänischen Königreiches verloren gehen könnte, gelingt es jetzt nicht, das lange sehr angespannte Verhältnis zur früheren Kolonie sehr schnell auf eine neue Grundlage zu stellen. Also Dänemark versucht sich gerade nach Kräften eigentlich aus diesem Albtraum aufzuwachen.
Ist auch innerhalb der Politik von Grönland ein starker Schulterschluss zu beobachten?
Ja, das ist sicherlich eines der wenigen wirklichen Lichtblicke jetzt gegenwärtig in diesem Drama. Denn nach Jahrzehnten jetzt großer Uneinigkeit über den einzuschlagenden Kurs in Richtung Unabhängigkeit haben sich nun 4 von 5 Parteien im grönländischen Parlament auf einen gemeinsamen Kurs geeinigt. Und der heißt, dass man eben die staatliche Unabhängigkeit als gleichberechtigtes Mitglied in der Reichsgemeinschaft zusammen eben mit Dänemark und den Färöerinseln anstrebt.
Beim letzten Besuch von dänischen Politikern gab es in Grönland Demonstrationen. Die Stimmung, sie war sehr schlecht. Überdeckt nun die gemeinsame Bedrohung USA all diese Streitigkeiten?
Ja, das tut sie wirklich im Moment. Und US-Präsident Donald Trump hat hier mit seinem aggressiven Kurs fast ein Wunder bewirkt, würde ich sagen. Was in den letzten Tagen zu sehen war an Bildern von Grönland, wie die grönländischen Spitzenpolitiker, also der bisherige wie auch der künftige Ministerpräsident, gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin eben Einigkeit markierten, das ist schon ziemlich etwas, eigentlich fast sehr, sehr Neues. Und sie haben auch eine Bildsprache verwendet, die darauf angelegt war, auch in den USA anzugekommen. Man ist also mit einem Kampfhelikopter auf ein Marineschiff des arktischen Kommandos im Fjord vor Nuuk geflogen und hat dort eine Medienkonferenz gemacht, um eben dieses Signal zu senden.
Und trotzdem, solche Misstöne zwischen Dänemark und Grönland, die lösen sich ja nicht einfach so in Minne auf.
Nein, und die gibt es auch wirklich auch jetzt immer noch. Also man hat das vor allem in dieser Woche gespürt durch eine Erklärung der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt. Sie sagte, dass dieser Besuch der dänischen Ministerpräsidentin verfrüht sei, weil die neue Regierung noch nicht konstituiert ist und überhaupt auch unpassend sei. Und sie hat auch ein sehr aufsehenerregendes Interview gegeben, nämlich einer chinesischen Parteizeitung, in der sie sagte, buchstäblich, sie wolle als grönländische Ministerpräsidentin lieber mit China zusammenarbeiten als mit den USA. Und dazu muss man vielleicht sagen, dass eben, was Grönland betrifft, vor allem der Fischereiexport sehr zentral ist. Fast 90% der Exporteinnahmen und gut die Hälfte alles Fischexportes geht eben nach China, ein Drittel etwa nach Europa und nur 1% heute in die USA.
Was ist Ihre Einschätzung? Haben die USA erst angefangen? Werden sie den Druck noch weiter erhöhen?
Ja, ich denke, was wir jetzt erleben, ist wahrscheinlich erst ein Vorspiel eines geopolitischen Dramas, dass sehr vieles in den kommenden Jahren gerade in der Arktis umkrempeln könnte. Und das haben auch die Gesprächspartnerin Nuuk, allen voran Mette Frederiksen, auch so gesehen. Sie sprach davon, dass eigentlich der eigentliche Sturm über Grönland und dem dänisch-amerikanischen Verhältnis noch gar nicht begonnen hat. Und man könnte eigentlich so sagen, dass wirklich mit Donald Trump jetzt im Weißen Haus sich eben Grönland, Dänemark, aber auch Europa nun sehr schnell sehr warm anziehen muss.
Einschätzungen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann, vielen Dank. Die italienische Lega-Partei versteht Einwanderung als Invasion und Italien als ein unterdrücktes Land, das sich selbst verteidigen muss. Angeführt wird die rechtsnationale Partei schon seit 12 Jahren von Matteo Salvini und daran dürfte sich nichts ändern, denn die Lega ist ganz auf ihn zugeschnitten. Was sich geändert hat, in den letzten Wochen führte Salvini die Lega nochmals ein Stück weiter nach rechts. Das wiederum führt innerhalb der rechten Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu erheblichen Spannungen. Diese dürften an diesem Wochenende am Kongress der Lega offensichtlich werden, analysiert Italien-Korrespondent Franco Battel.
Matteo Salvini verhöhnt den französischen Präsidenten Macron und die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen. Salvini lobt US-Präsident Trump oder Marine Le Pen über den grünen Klee. Von einer europäischen Wiederbewaffnung will der Lega-Chef rein gar nichts wissen und Trumps Zölle hält er für weniger gefährlich als die strengen Umweltvorschriften der Europäischen Union. Das sind Ansichten, wie sie andere Parteien am rechten Rand auch vertreten. Nur, Matteo Salvinis Lega ist nicht in der Opposition, sondern eingebunden in die Rechtskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Und in dieser Koalition gibt es noch andere, weit gemäßigtere Meinungen. Die vom verstorbenen Silvio Berlusconi gegründete Forza Italia ist in der gleichen Parteienfamilie wie von der Alliance Christdemokraten. Forza Italia begrüßt denn auch höhere Ausgaben fürs Militär, um Europa unabhängiger von den USA Donald Trumps zu machen. Aber auch bei innenpolitischen Themen liegt man über Kreuz. So will Forza Italia die Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer erleichtern, die Lega aber ist strikt dagegen. Zwischen den beiden Streithähnen laviert Premierministerin Meloni zunehmend hilflos. Ihre politische Linie liegt irgendwo zwischen Trump und von der Leyen. Ein Spagat, der in Zeiten von US-Strafzöllen nun ganz schwierig wird. Darum frohlockt Italiens Opposition. Die Regierung Meloni sei tief gespalten und womöglich bald am Ende. Allerdings ist die linke Opposition genauso uneins wie die rechte Regierung und stellt derzeit kaum eine Gefahr für Meloni dar. Zudem hat die Rechtskoalition viel Erfahrung darin, Konflikte, kurz bevor sie ganz eskalieren, unter den Teppich zu kehren. Darum ist ein Sturz Melonis unwahrscheinlich. Und trotzdem hat sich in der italienischen Politik etwas verändert. Die Gegensätze in der Regierung lähmen Meloni. Ihr Elan und ihre Kraft sind verflogen, viele ihrer Projekte blockiert. Zum Beispiel die Flüchtlingslage in Albanien oder ihre ambitionierte Regierungsreform. Und sollte nun wegen des Zollstreits eine Wirtschaftsflaute oder gar Krise drohen, der Druck würde nochmals merklich steigen. Nach ihrem fulminanten Start ist Meloni auf italienisches Normalmaß geschrumpft.
Nicht nur Zölle beschäftigen den US-Präsidenten Donald Trump, sondern auch Programme für Diversität, Gleichheit und Inklusion. Trump will solche Programme aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft verbannen. Ins Visier ist dabei auch die ETH Zürich geraten. Sie erhielt im Zusammenhang mit einem von den USA mitfinanzierten Projekt einen Fragebogen. Nun hat die ETH entschieden, wie sie mit dem Druckversuch umgehen will. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Geld aus den USA fließt in insgesamt 14 Forschungsprojekte an der ETH Zürich. Aber nur zu einem hat die Hochschule einen Fragebogen erhalten. Die US-Behörden wollen wissen, ob sich das Projekt mit der Politik von Präsident Trump verträgt oder besser mit seinem Kulturkampf, zum Beispiel gegen Minderheitenförderung und Gender- oder Diversitätsprogramme. Welches Projekt im Visier der USA ist, sagt die ETH nicht. Doch gegenüber Radio SRF gibt Sprecher Simon Zock jetzt bekannt:
Die ETH Zürich hat sich entschieden, diesen Fragebogen nicht zu beantworten. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die darin geforderten Informationen in keinem Zusammenhang mit dem betroffenen Forschungsprojekt stehen. Und grundsätzlich ist ein solches Reporting in der wissenschaftlichen Praxis nicht üblich.
Die ETH beruft sich unter anderem auf die Unabhängigkeit der Forschung und zeigt den USA die kalte Schulter. Ob das Folgen hat, ist offen.
Uns wurde nicht dargelegt, was die Konsequenzen wären, wenn wir diesen Fragebogen nicht ausfüllen. Daher können wir das nicht beantworten.
Eine Umfrage bei allen Schweizer Universitäten zeigt, mehrere Unis erhalten Gelder aus den USA für Forschungsprojekte. Die Universität Bern zum Beispiel im Bereich Weltraumforschung. Doch Stand jetzt hat keine andere Hochschule einen Fragebogen erhalten. Entsprechend entspannt sind die Hochschulen zurzeit. Ja, möglicherweise profitieren sie sogar von Trumps Kulturkampf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA überlegen sich, wegzuziehen wegen des politischen Drucks und wegen Budgetkürzungen. Nun bestätigen erstmals Schweizer Hochschulen, sie würden vermehrt von US-Forschenden kontaktiert. Die Uni Genf berichtet das und die ETH Lausanne. Forscherinnen und Forscher aus den USA würden sich vermehrt bewerben in Lausanne, sagt Sprecher Emmanuel Barrault.
Oui, alors effectivement, l'EPFL a remarqué que le nombre de candidatures spontanées de chercheurs et de chercheuses en provenance des États-Unis avait augmenté ces dernières semaines.
Der Zusammenhang mit der Trump-Politik sei klar. Manche Forschende würden das ganz offen sagen. Sie sehen in Europa bessere Perspektiven für ihre Forschung als in den USA.
Il y en a qui le disent clairement, oui, qui pensent qu'ils auront plus de chances de pouvoir poursuivre leurs travaux sur le continent européen qu'aux États-Unis.
Bei besonders spannenden Bewerbungen versuche die ETH, das Verfahren zu beschleunigen. Bevorzugt gegenüber der Konkurrenz würden US-Forschende aber nicht und es gäbe auch kein Programm, um sie gezielt anzulocken. Doch 12 Ständerätinnen und Ständeräte von links bis rechts wollen genau das. Der Bundesrat solle sich aktiv um US-Forschende bemühen, fordern sie in einem Vorstoss im Parlament, auch mit finanziellen Anreizen. Bei Wissenschaftsminister Guy Parmelin aber dürften sie kein Gehör finden. Auf Anfrage lassen seine Leute ausrichten, ein Rekrutierungsprogramm für US-Forschende sei nicht geplant, die Schweizer Hochschulen seien attraktiv genug.
Dominik Meyer. In der Lombardei in Italien geht die afrikanische Schweinepest um. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Virus auf den Süden der Schweiz überspringt. Für den Menschen ist die Schweinepest zwar ungefährlich, für Haus- und Wildschwein jedoch tödlich. Und deshalb wurde in den letzten Tagen der Ausbruch der Seuche bei Wildschweinen im Bündner Südtal Misox geübt. Tessin-Korrespondent Ivan Santoro.
Peter Mon startet die Drohne. Der Drohnenexperte sucht das Gelände nach den ausgelegten Wildschweinkadavern ab. Mon beobachtet den Drohnenflug über den Bildschirm und gibt dem Drohnenführer an der Fernsteuerung Instruktionen.
Mach noch mal ein bisschen, kannst du noch ein bisschen
hin? Der Vorteil mit der Drohne ist, bei großflächigen Absuchen können wir sicher schneller und effizienter mithelfen, weil dort haben wir die Fläche, wir können mit der Drohne verschiedene Größen variieren, wir haben eine Zoom-Kamera und können die Flächen abfliegen.
Allerdings ist es für die Drohne schwierig, ein totes Tier zu finden, gerade jetzt, wo die Temperaturen wieder ansteigen. Die Wärmebildkamera nütze da nichts, sagt Zivilschutzinstruktor und Drohnenexperte Mon.
Bei Kadaver ist es das Problem, dass wir keine Temperaturunterschiede haben und dementsprechend können wir auch nicht evaluieren, wo das entsprechende Tier liegt. Da ist sicher eine Hundestaffel ein bisschen besser.
Die modernste Technik kann also nicht gegen die Spürnase eines Hundes ankommen. So hat denn der putzige kleine Lagotto den Wildschweinekadaver problemlos aufgespürt, wie der Hundeführer aus dem Thurgau erklärt.
Wir haben diese ganze Flanke hier bis rauf, etwa 2,5 Stunden. Und dann sind wir in Rovereto unten.
Aber auch die Drohne hat den Kadaver letztendlich gefunden. Zur Zufriedenheit vom Bündner Kantonstierarzt Jochen Beard, der die Übung geleitet hat.
Also der Kern war effektiv Erfahrungen zu sammeln in der Suche von Wildschweinekadavern, weil das ein extrem wichtiges Element ist in der Bekämpfung von afrikanischer Schweinepest, auch in der Verhinderung des Übertrags auf Nutztierbestände. Und da haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Wildschweine sind die wichtigsten Überträger der afrikanischen Schweinepest. Und weil sie sich in Südbünden und vor allem im Tessin rasant vermehren, schießt man mittlerweile die Tiere das ganze Jahr über. Im Tessin habe man im letzten Jahr über 3000 Tiere erlegt, sagt der Tessiner Kantonstierarzt Luca Baccarini, welcher die Übung im Nachbarkanton Graubünden interessiert mitverfolgt. Zwar sei es bisher nicht gelungen, die Population in Tessin zu verringern, aber es bleibe das Ziel.
Weil umso weniger Wildschweine im Tessin vorhanden sind, umso unwahrscheinlicher ist, dass, wenn die Seuche da ist, dass sie schnell sich verbreitet.
Dasselbe macht man auch im Kanton Graubünden. Weil es keine Impfung gegen die Schweinepest gibt, hilft nur Prävention. Und dies bedeutet eben, die Wildschweinbestände klein zu halten. Denn ist die Seuche mal da, ist es schwierig, diese zu bekämpfen, wie das Beispiel Italien zeigt. Mittlerweile liegt der Wildschweinkadaver bei der lokalen Kadaverstelle. Eine Tierärztin untersucht das Tier.
Also wir nehmen zwei Tupferproben, das sind so Tupferproben, entweder Bluttupfer oder aus der Milz.
Diese Proben gehen dann im Ernstfall mit Blaulicht nach Bern ins Labor, wo innerhalb 24 Stunden das Schweinepestvirus nachgewiesen werden kann. Mit dem Abtransport des Kadavers ist auch die Übung zu Ende. Unlängst wurden in Italien erkrankte Wildschweine 40 Kilometer vor der Grenze zum Tessin entdeckt. Dass die Schweiz sich vorbereitet, tut also Not.
Eins nach eins. Wir dürfen die Fehler der Männer nicht wiederholen, sagt Imke Wübenhorst. Sie ist Cheftrainerin der IB-Frauen und im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Rolli.
China hat auf die neuen Zölle aus den USA reagiert und Gegenzölle verhängt. Auf Waren aus den USA will China ab nächster Woche Zölle von 34% erheben. Zudem plane China, bei der Welthandelsorganisation Klage gegen die US-Zölle einzureichen. Das teilt das Finanzministerium in Peking mit. Die Ankündigung aus China hat an den Börsen in Europa Turbulenzen ausgelöst. So verlor etwa der deutsche DAX zeitweise über 4%. Im tiefroten Bereich ist aktuell auch der SMI. Hier dürfte noch eine weitere News von heute Vormittag ausschlaggebend sein. Trump hat nämlich durchblicken lassen, dass er bald auch Pharmaprodukte mit Zöllen belegen will. Die Pharmabranche ist für den größten Anteil der Exporte der Schweiz verantwortlich. Und die ETH Zürich hat entschieden, einen Fragebogen der USA nicht zu beantworten. Darin ging es um Diversität, Gleichheit und Inklusion, welche US-Präsident Trump verbannen will. Die ETH erhielt einen Fragebogen im Zusammenhang mit einem Projekt, das von den USA mitfinanziert wird.
Ja, und um